Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Schauspieler Dieter Landuris in meiner Sendung. Hallo, lieber Dieter.
Hallo, lieber Chris.
Das ist ja ganz toll. Du hast eben gerade gesagt im Vorgespräch, und dann habe ich gesagt, ich muss ganz schnell aufnehmen. Du hast einen Filmpodcast.
Genau. Den habe ich aber noch nicht online gestellt.
Ach, der ist noch nicht online.
Der ist noch nicht online. Also ich kann zwar jetzt schon mal erzählen darüber, aber da wollte ich dich nachher noch mal fragen. Ich brauche da noch so ein paar Tipps, weil es gibt ja so viele Möglichkeiten, Podcast. Mittlerweile basteln wir da schon seit einem halben Jahr dran rum. Das heißt, wir nehmen auf und nehmen auf. Ein guter Freund von mir ist so ein totaler Cineast und hat eine unglaubliche Bibliothek an Filmen von den 30er, 40er, 50er, 60er Jahre, amerikanische Science-Fiction-Filme aus den 40er, japanische Underground-Filme, Stummfilme, 3D-Hitchcock-Filme, also. Und danach, wenn wir den Film angeguckt haben, sprechen wir immer sofort darüber, weil ich dann meistens immer sehr geflasht bin. Und er kann mir unglaublich viel Hintergrundinformationen geben, weil der Hauptdarsteller war mal mit dem Produzenten zusammen und die Darstellerin ist ja in dem Film, hatte sich schwer verletzt, weil sie für den nächsten Film eigentlich gecastet werden sollte, musste umbesetzt werden, also lauter so Sachen. Also wie gesagt, wir haben viel Material schon aufgenommen, wir schauen den Film an, anschließend sprechen wir darüber. Allerdings gibt es da noch so ein paar technische Hindernisse und ich bin technisch so mit Internet und mit dem ganzen Ding. Ich hatte heute auch schon ein Riesenproblem seit 24 Stunden. Mein Internet ging plötzlich nicht mehr. Also habe ich da bei dem Anbieter angerufen, die haben gesagt, da irgendwie in der Straße gibt es ein Problem, das können die ja irgendwie aus der Ferne rausfinden, da Glasfaserkabel gekappt und so weiter und habe dann schnell auf Hotspot umgemodelt, damit wir jetzt reden können. Also,
ja, ich helfe immer gerne. Aber natürlich rennst du hier mit dem Filmthema offene Türen ein. Ich habe ja seit 4 Jahren eine Film-Talkshow auf YouTube allerdings nur. Das ist kein Podcast, sozusagen ein Videocast. Den nehme ich zusammen auf mit befreundeten Comedians, Kabarettisten, Schauspieler, immer alles dabei. Wir haben immer Gäste auch. Okay. Die bringen auch manchmal einen Film mit. Die Filmelei, so heißt sie. Ich kann dir mal einen Link schicken. Die Filmelei.
Oh ja, unbedingt.
Und da gibt es ganz viele Rubriken auch. Also wir haben ganz viele verschiedene Rubriken, alles mögliche, Genres und so weiter. Das, was du jetzt erzählt hast, haben wir eigentlich noch nicht gemacht. Also wir bringen ja auch immer Filme mit, die gucken wir natürlich vorher, aber so dieses direkt danach rezensieren, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Das finde ich eine tolle Idee.
Wir nehmen quasi dann nochmal den Schluss, also das letzte Wort. And why did you do it? Because I loved you. Und dann steigen wir quasi genau in den Talk ein.
Und dieser Freund, mit dem du das machst, der bereitet sich aber schon drauf vor oder der hat einfach dieses Wissen generell im Kopf, dass der muss den Film gucken und danach weiß der aber, wer ist und was die alles vorher gemacht haben. Der muss sich gar nicht vorbereiten.
Ja, der schaut am Tag irgendwie 20 Filme und der hat eine Liste im Computer, dass er genau weiß, welchen Film er wann gesehen hat und ich lasse mich immer überraschen dann. Weil er kennt so ein bisschen meinen Geschmack, aber auch mal ganz was Verrücktes. Und dann weiß er auch, dass er den Film schon 7-mal gesehen hat. Und dann schauen wir irgendeinen Film an, ich weiß nicht so, da war Johnny Depp, glaube ich, 14 oder so. Und er meinte, ja, den hat er gerade angeguckt. Jetzt gerade vor 2 Stunden. Und gesagt, dann guckst du den nochmal an. Ja, weil ich wollte, dass du den jetzt auch siehst, wa? Und dann schauen wir den Film nochmal an. Also es ist, ich lasse mich immer überraschen, ich weiß nicht, um was es geht und was auf mich zukommt. Und dann bin ich meistens immer wirklich hin und weg, weil es sind Filme, von denen habe ich weder gehört, geschweige denn die Filme gesehen.
Ja, also ich habe ja immer das Gefühl, so ein bisschen, Film ist so ein bisschen nischig in Deutschland. Ich habe gerade letztens jetzt öfter mal schon darüber gesprochen. Ich glaube, der durchschnittliche deutsche Zuschauer geht 1,4 Mal im Jahr ins Kino. Also so circa. Also nicht so viel, nur wenn mal so ein großes Happening irgendwie stattfindet, Avatar oder so, ja. Und wir haben das auch bei unserer Filmelei so ein bisschen, dass wir wachsen auch wirklich ganz langsam nur, obwohl wir, ich finde schon tolle Sachen machen, aber irgendwie so, ja, Deutschland, es tut sich immer so ein bisschen schwer. Dann überlege ich natürlich, wenn du sagst, so auch noch so ältere Filme noch aus, also wir machen ja 80er, 90er, wir machen nicht so aktuelle Filme, aber mehr schon so 80er, dass wir ein bisschen auch unser, so das Alter
80er
in,
waren ja auch schon dabei, klar.
ja, das Alter, in dem wir sind, selbst bedienen, weil da gibt es genug so Nerds in unserem Alter, ja, so Mitte 40, 50, Mitte 50, die auch so in dieser Zeit groß geworden sind und dann so einen emotionalen Zugang dazu haben. Und wenn man aber ältere Filme nimmt, das finde ich natürlich interessant und es ist natürlich die Frage, findet man damit auch sein Publikum, ja? Würde mich mal
Es ist
interessieren.
vor allem die Art, wie man den Film anguckt, weil du sagst ja, das Schönste ist natürlich, ins Kino zu gehen. Und jetzt hat mein Freund den riesen Vorteil, nachdem bei ihm sein Sohn ausgezogen ist, hatte er dieses Kinderzimmer komplett umgebaut. Er kommt selber aus der, sagen wir mal, aus einer Branche, wo man mit Hi-Fi und so Sachen arbeitet. Und der hat sich dann Kino eingerichtet mit 28 Lautsprechern, hat zwei Motion Seats, also die ja tatsächlich sich bewegen. Mit einer Bassbox unter dem Sitz, das ist so eine Art, wie sagt man, 3D- oder 4D-Sitz, hat einen 4K-Videobeamer, also das ist immer das Top-Modell. Und dann hat er da so einen Vorhang, der auch automatisch aufgeht und der geht also wirklich, wenn wir uns hinsetzen, da hat er dann einen kleinen Kühlschrank, dann gibt es einen kleinen Vorspann, da geht der halbe Vorhang auf und dann kommt dann irgendwie so ein Spot von Langnese und Nogadier ein oder wie auch immer. Dann geht er wieder zu, dann geht das Licht langsam an, sanft und dann fragt er, ob ich ein Eis will, soll ich ja gerne. Und dann kriege ich halt
Dann kommt der
so ein
Eisverkäufer rein.
ja, oder dann gibt es Chips und dann bist du bereit, ja, und dann wieder ein Knopf und dann geht das Licht. Dimmt sich langsam, es ist dunkel und dann geht dieser Samtvorhang dann auf, naja, Cinemaskopbreite auf und den Sitz stellt man dann nach hinten und gegebenenfalls eine 3D-Brille oder was auch immer man noch dazu braucht. Und dann
Unglaublich.
geht's los.
Ich habe das mal gehört mit diesen D-Box, also bei uns hier im Kino gibt es so diese D-Box, das sind diese Motion eben
Sieht.
Sensorsitze, ja.
Ja,
Und so,
genau.
und dann gibt es Leute, die sozusagen, die haben die zu Hause, wie jetzt wie du sagst, dein Freund hat das auch. Und dann, wenn es neue Filme sind, kann man sich dann sozusagen die Bewegung, die von irgendjemand programmiert wird in Kalifornien, zu dem Film passend, dann bestellt man die sich oder hat so ein Abo, dass das immer kommt, ja.
Das hat er
So,
auch, das hat er auch. Also
das ist unglaublich.
der kann da auch zusätzlich noch eben das so mit integrieren, dass ein Film, der das eigentlich mal nicht hatte, aber dass der das dann trotzdem irgendwie so eingibt. Bei der Stelle einfach nur mal Hallo Andy Latuska. Mit dem machen wir den Podcast. Wir zwei.
Sehr toll. Das ist nochmal so extra rumst im Sitz, dass man nochmal so hoch geht oder so, wenn irgendeiner mal die Treppe runterfällt oder so, ja.
ja, es
Ja.
ist Wahnsinn. Das ist toll.
Toll. Aber ihr müsst eigentlich das filmen. Ihr müsst das ja eigentlich, wenn das so ein Szenario ist, wie du jetzt erklärt hast, dürft ihr ja nicht eigentlich nur zum Hören, sondern das muss man sich ja eigentlich
Naja,
anschauen, wie.
das ist eben auch so in der Planung, dass wir quasi mal so einen Trailer machen, wie wir in dem Kinoraum, wie der Vorhang aufgeht, wie die Sitze nach hinten und dann mal so reinsprechen, dass man das vorweg ja so ein bisschen promotet. Ja, aber das ist halt quasi dieser technische Bereich. Auch wollte ich jetzt einfach mal das online setzen. Dann hat mir ein Freund gesagt, du musst aber bei Podcast ist ganz wichtig, 3000 mal 3000 Pixeln. Das ist ja ein quadratisches Bild bei Spotify und so, wenn man da anklickt. Also muss ich mal überlegen, wie kann ich ein 3000 mal 3000 Bild machen? Ich würde gerne uns beide mal fotografieren, dass wir da sozusagen vorne dran sind oder ein witziges, schräges Bild oder eine Schrift dazu. Ja, das sind alles so diese kleinen Sachen, um das Ganze noch witziger zu machen. Also viele sagen dann immer, ja, wozu der ganze Aufwand? Schaut sich doch keiner an, gibt Millionen von Podcasts. Aber es ist natürlich auch ein bisschen natürlich die Liebe zum Film. Also ich denke da noch gar nicht
Ja.
dran, wie viel Millionen oder wie viele hundert das anschauen werden. Aber
Naja,
wie
wer
gesagt,
weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß.
es sind noch kleine Hürden, aber das werden wir demnächst machen. Und wenn es dann online geht, dann müsst ihr gucken unter die Guten von gestern. So nennen wir unseren
Die
Podcast.
Guten von gestern, okay.
Ja.
Aber habt ihr da schon irgendwie so einen Termin? Ist es noch dieses Jahr oder nächstes Jahr oder?
Ja, also ich bin jetzt kurz davor. Ich habe einen Freund, der mir da auch ein bisschen, der mich da unterstützt. Und dann hoffe ich, dass ich das dann, weil wir haben ja schon viele vorab aufgenommen. Ja, also so, dass man also auch mal schön mal ein paar Wochen in Urlaub fahren kann, ohne unter Druck zu stehen. Das ist ja immer wichtig, dass man immer pünktlich zu einer gewissen Uhrzeit raus. Ich weiß nicht, wie du das machst. Deine Podcasts, die kommen dann immer, wenn einer gerade Zeit hat und dann
Nee, mein Podcast, online, in dem du jetzt hier zu Gast bist, der erscheint jeden Sonntag um 8 Uhr, immer mit Gast. Und in der, ich habe dann die Filmelei, die erscheint sporadisch sozusagen. Das sind immer ganz verschiedene Projekte, also Unterformate, die wir da in der Filmelei veröffentlichen. Dann habe ich noch einen anderen Filmpodcast, der erscheint immer den ersten im Monat. Und dann habe ich noch eine andere Sendung, das ist aber auch so ein bisschen ähnlich wie hier, ist aber live im Studio. Der erscheint alle 2 Wochen montags. Also das ist bei mir schon immer fest geregelt.
Okay.
Und ich bin aber auch immer froh, wenn ich natürlich ein paar Sachen habe im Vorfeld, also gerade auch hier mit Gästen im Peckham's Talk. Ich habe immer so 4, 5 Interviews in der Pipeline, falls ich keinen mehr finde. Also mir hat auch mal jemand gesagt, das fand ich aber ganz gemein, er hat gesagt, ja, ich kenne ja diesen Druck, dass man immer Gäste akquirieren muss und so, aber da mache ich nicht mit und so. Und das ist aber natürlich Quatsch, weil mir macht das natürlich riesig Spaß. Also
das hat sich jetzt sehr nach Monty Arnold angehört.
Nee, das war nicht Monty Arnold war ja gerade in meiner Sendung mit großem Dings. Nee, das war nicht der Monty Arnold, der das gesagt hat. Der hat ja mitgemacht. Nein, ich kann schon sagen, er hatte etwas mit Weltraum zu tun. Hatte was mit Weltraum, so mehr sage ich nicht. Und der sagte das relativ erbost, schrieb er mir das so. Und ich mache das aber wirklich aus Spaß an der Freude. Also vor allem ist mir es ganz wichtig, dass ich frage ja nicht Hinz und Kunst, nur meine Sendung zu füllen. Das finde ich ganz furchtbar. Also, sondern es sind schon sehr ausgesuchte Gäste, so auch du heute. Ja, natürlich. Dich habe ich ja auch irgendwann einfach mal angeschrieben, gedacht, mach ich mal. Ich glaube einfach auch, weil bei deinem Gesicht hat es irgendwie geklickt. Passierte das oft? Wirst du oft erkannt auf der Straße, dass man sagt, ich kenne dich, aber erstmal so vielleicht, ich weiß nicht woher. Also du hast ja dieses Alles außer Mord gemacht, aber du bist natürlich auch viel im Fernsehen, in vielen verschiedenen Serien. Also mir ging das erst so, dass ich gedacht habe, Moment mal. Dieter Landurs, den kenne ich. Und dann natürlich kamen mir ein paar Sachen, wo ich sage, ach natürlich, daraus. Wie ist das bei dir, wenn du so auf die Straße gehst?
Ja, also ich werde immer erkannt, ist klar. Und manchmal kommen die Leute dann ganz, ganz schüchtern auf mich zu und fragen nach dem Namen. Und die würden mit ihrem Partner gerade schon heftig diskutieren, wie ich heiße. Manchmal gibt es dann auch so schöne Verwechslungen, dass sie sagen, Entschuldigung, Herr Liefers, könnten Sie mir ein Autogramm geben?
Und dann, machst du das dann auch? Unterschreibst du auch als Jan-Josef Liefers dann?
Ich habe das mal glaube ich, gemacht. Das war aber auf dem Oktoberfest. Und der wollte das dann unbedingt auf seinem Unterarm haben. Und auch eine sehr lustige Geschichte gewesen.
Super. Ja, das ist das ein... Ist es dann Fluch oder Segen sozusagen, wenn man dann auch, also wenn man irgendwie erkannt wird, aber dann der Name vielleicht erst einem nicht einfällt?
Ach, ich habe mich im Laufe der Jahre dran gewöhnt. Also es kommt ja auch immer auf die Stadt drauf an. Also Berlin ist ja immer so ein bisschen direkt, da gehen die Leute schon mal auf einen zu und hauen einen mit der Hand auf den Rücken und sagen, ey, dich kenne ich. Und dann ist man immer so ein bisschen erschrocken. München ist ein bisschen dezenter. Ich pendelte oft zwischen München und Berlin, weil ich München oft drehe oder synchron mache und in Berlin eben regelmäßig Theater spiele am Renaissance-Theater. Aber mittlerweile ist es ja so, eine meiner Töchter ist ja auch sehr bekannt im Internet über Social Media, über YouTube, Isabella Luna. Und die hat ja richtig viele Klicks. Also die hat, glaube ich, über 1 Million, 2 Millionen Klicks, wenn die ein Video postet und hat
Hunderttausende von Abonnenten. Sie hat über 500.000 Abonnenten auf TikTok.
Ja.
Das ist schon eine Menge, eine halbe Million. Ne?
Genau. Und dann ist es oft so, wenn wir zu zweit die Straße entlang gehen und dann kommt jemand auf uns zu und geht dann so an mir vorbei. Mensch, Isabella, kann ich mit dir ein Selfie machen? Ja. Aber das ist halt so, ist das der Lauf der Dinge.
Ja gut, nicht jeder hat natürlich eine bekannte Tochter, die als Influencerin arbeitet oder Rapperin auch oder auch so ein bisschen Parodien ja auch macht, gell? So Comedy habe ich gesehen, auch macht. Ja. Ich habe ja selbst auch eine Tochter, die ist keine Influencerin, also noch nicht. Die ist auch, glaube ich, ist ein bisschen jünger.
Wie alt ist die?
15 ist die.
Okay, das kommt noch.
Ja, es kommt noch, wer weiß. Vielleicht startet sie auch irgendwann durch. Aber wie war das für dich? Wie geht man da, also von Vater zu Vater, wie geht man damit um, wenn die Tochter, durfte die dann auch erst mit 18 sozusagen Sachen ins Internet stellen? Oder wie bist du damit umgegangen?
Naja, ich bin eigentlich da ehrlich gesagt ganz locker. Sie hat das ja auch so gemacht, also sie hat ja eigentlich auch mit 14, 15, 16 hat die so angefangen. In der Zeit hatten wir mal einen Umzug von München nach Berlin, was ein bisschen heftig ist natürlich für ein Mädchen in dem Alter, aber durch das Internet sind die Freunde alle zusammengeblieben und sind auch jetzt alle wieder verbunden, weil viele auch nach Berlin gezogen sind. Und sie hat dann so ganz langsam angefangen über Tanz in Tanzshows aufzutreten. Sie konnte sehr gut tanzen, hat relativ schnell eine eigene Tanzkompanie gegründet in Berlin, hat dann Preise gewonnen und hat dann angefangen, auch im Internet mal so ein bisschen, so ein paar Tänze oder Choreografien zu zeigen. Und dann ist das, glaube ich, über Stand-up weitergegangen. Und sie hat es aber immer kategorisch ohne den Namen Landouris gemacht. Also es war immer Isabella Luna ist ihr Showname. So heißt sie auch mit Vornamen. Und hat es einfach selber so geschafft. Also ich habe sie da nicht irgendwie protestiert, indem ich gesagt habe, ja, ich drehe einen Film, hättest du nicht da Lust oder sowas. Das finde ich auch ganz gut. Und sie hat es so eigentlich ganz eigenständig vorangetrieben. Und dann kamen die ersten Songs, die sie aufgenommen hat. Und zu den Songs dann auch ein Video gedreht. Und jetzt hat sie mittlerweile so ein richtiges Team an Producern, an Tonstudios, an Kameraleuten. Und die muss natürlich auch Content liefern, ja, weil das ist auch so, wenn die mal so 3 Wochen im Urlaub ist oder nichts liefert, dann schwappen die Zahlen, dann steigen die Abonnenten aus. Und da steigen so viele aus, dass ich mir wünschen würde, ich hätte so viele wie da, aber genauso viel kommen dann aber auch wieder zurück, wenn wieder ein ganz neues Video gepostet wird. Aber
Also.
ich geh da eigentlich ganz locker damit um. Mittlerweile gehe ich schon sehr stolz damit um. Hatte gerade einen riesen Auftritt in München und so eine Live-Show und also es war wirklich toll. Es wird von Mal zu Mal immer größer und toller und ja.
War das so der Erfolg auch dann von ihr? War das so fließend sozusagen? Oder war das irgendwann mal so der Moment, wo du das so realisiert hast und hast gesagt, oh, das ist aber mehr, als ich eigentlich dachte?
Nee, das war so fließend. Das ist mir eigentlich, ich meine, jetzt rückblickend, wenn ich denke, sie hat da angefangen mit einer Tanzgruppe bei Berliner Meisterschaften zu tanzen und so ganz langsam Videos zu posten und dann in Stand-up-Clubs aufzutreten vor 50 Leuten. Und dann waren es 500 und jetzt waren es, glaube ich, zuletzt irgendwie 1000 Leute. Also das ist eine stetige Entwicklung, die finde ich, wenn ich zurückschaue, finde ich das wahnsinnig. Aber mir fällt es in dem Sinne ja nicht so auf, weil wir sehen uns ja regelmäßig und ich helfe ihr auch immer bei Ideen oder wenn sie ein Video schneidet, dann gebe ich immer Tipps, wie man am besten, wie es noch witziger ist. Sie wiederum hilft mir, wenn es um irgendwelche Posts geht oder wenn ich irgendwie irgendwas bewerbe, dann kann sie da in einer Stunde schneidet die mir da so einen kleinen Spot zurecht.
Denkst du denn sozusagen, wir als Väter von Töchtern siehst du, glaube ich, ein bisschen älter jetzt als meine Tochter, aber so in diesem Alter halt, sage ich mal, dass wir auch mehr Chancen haben, den Zugang zu finden zu dieser neuen Internetwelt oder also auch TikTok und Konsorten, dass man auch das ja mehr versteht und es einen nicht wundert, wenn auf einmal zum Beispiel die eigene Tochter eine halbe Million Follower hat, dass man denkt, ja, so ist auch ein bisschen die neue Welt. Im Gegensatz zu vielleicht Leuten, die vielleicht keine Kinder haben oder also gerade wenn man
Ja,
so aus einer anderen Zeit stammt, ja.
es ist auf alle Fälle gut, dass ich quasi eine Tochter habe, dass ich Kinder habe, die sich damit beschäftigen und sich da auch ganz locker damit auskennen, weil sie tritt mir auch ab und zu in den Arsch und sagt dann, hey Papa, du musst jetzt hier mal, du hast jetzt wieder Vorstellung, dann poste das und dann mache ich Post und dann filme ich auch. Und also die gibt mir da schon so eine gewissen Weise Selbstsicherheit, weil man ist ja teilweise echt ein bisschen verunsichert, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und du hast dann irgendeine neue App und da kannst du dann dein Gesicht verändern, kannst dann das machen und so. Das ist alles irgendwie so, für mich ja einfach nur so Spielerei, aber für viele ist es pures Geld. Also wenn du dann regelmäßig sowas machst, dann stehst du natürlich unter Druck. Aber du kannst eine Menge machen und du kannst es eine Menge erleichtern. Ich bin ja noch so oldschool. Ich arbeite immer an meiner Homepage, dass ich immer aktuelle Fakten reinbringe. Da hat mir neulich dann irgendeiner gesagt, du Homepage, forget it. Keine Sau schaut deine Homepage an. Und jetzt mache ich halt dann immer den Link von meiner Homepage. Wenn ich irgendwas poste, steht dann immer schön Homepage, weil da sind meine aktuellen Fernsehtermine, Theatertermine und was ich halt immer so aktuell alles plane und gemacht habe und so. Aber es für mich halt oldschool-mäßig ist ja, die Homepage ist ja quasi meine digitale Visitenkarte. Und Freunde von mir, die haben auch gar keine Visitenkarten mehr. Die schreiben auch nicht mit dem Handy deine Nummer ab, sondern die machen einfach irgendwie ihren Scan auf, dann fotografiere ich, dann habe ich komplett alles drinnen.
Ja, wie so ein
Daran arbeite ich gerade.
QR-Code,
Ja,
ja.
QR-Code. Also das habe ich jetzt auch entdeckt und das ist natürlich sehr praktisch.
Ich fand das ganz putzig im positiven Sinne, weil als ich auf deine Homepage da geklickt habe, auf deine Webseite, weil das wie ein Blog ja eigentlich ist. Also du hast zum Beispiel da von der Berlinale jetzt aktuell was geschrieben und so. Und du hast es ja wirklich so ein bisschen wie so ein, also nicht wie ein Tagebuch, sondern eben wie so ein Blog, was du gemacht hast. Und das
Genau.
finde ich schon nicht so verkehrt. Also, das, mein, früher haben das die Leute, also was heißt früher, mal in den Anfängen des Internets haben das ja die Leute so gemacht. Da gab es ja noch viel mehr Blogger als vielleicht heute. Ich weiß nicht, wie viel es noch
Genau.
gibt. Aber jetzt von den jüngeren Leuten, das ist Bloggen, glaube ich, nicht mehr so, das ist mehr
Ich
nischiger
hatte ja
geworden,
schon,
glaube ich.
das Witzige ist, ich hatte ja schon eine Homepage, da hatte ich noch nicht mal einen Computer. Also da hatten wir dann irgendwie, ich habe da mal viel Fanpost bekommen, dann war in einer Fanpost dann zum dritten Mal derselbe Name und hat gesagt, hast du denn jetzt mal ins Internet geguckt? Ich habe dir so eine schöne Homepage, da habe ich aber nie geantwortet. Dann habe ich dann so einen Anwalt gefragt, der sich mit Internet, also wie ist denn das, da macht irgendeiner von mir eine Seite mit meinem Namen landuris.de, da meinte er, ja, ist doch super. Also ich meine, das ist ja Information über sie. Und sie kann ja nichts verwenden. Also das Namensrecht bleibt ja bei mir. Also da gibt es noch so ein paar Informationen, die er rausgehauen hat. Jedenfalls habe ich dann irgendwann bei einem Freund im Computer mal die Homepage angeklickt und habe gesehen, ja toll. Und die hat es auch immer aktualisiert mit Fernsehtermin. Und dann irgendwann hatte ich auch meinen Computer und war also ganz begeistert. Dann kamen wir so ins Gespräch, haben dann auch mal geschrieben. Dann habe ich ihr noch neue Infos gegeben. Und dann fing sie an, die Seiten wurden, das gab dann bis zu 60, 70 Seiten, die hat dann so Spiele reingebaut, hat dann Verlosungen, das hat sie alles selber gemacht. Also man konnte dann T-Shirts mit dem Aufdruck Landuris, das hat sie dann irgendwie drucken lassen, hat dann irgendwie eine Fangruppe, die wollten unbedingt zu den Motiven von Alles außer Mord, dann hat sie das geleitet, hat dann mal irgendwann bei einem Treffen von einer Theatervorstellung hat sie dann gesagt, hättest du Zeit, 2 Stunden vorher, da war dann so eine Gruppe von 50 Leuten und dann habe ich da halt mal Hallo gesagt. Das war dann so ein Fanclub, den sie auch mit bedient hat. Allerdings hat sie dann irgendwann vor 3, 4 Jahren hat sie dann gesagt, sie macht es jetzt nicht mehr, weil sie keine Zeit hatte und
Also konnte
viele
man wie
andere.
Merchandise über dich von dir kaufen, ja, sozusagen.
Ja,
Ist ja
es gab
toll.
ein Puzzle zu kaufen, es
Von
gab
dir, von
irgendwie.
deinem Gesicht oder was? Da konnte man dich
Ja,
puzzeln.
das hat die dann.
Ist ja
Das kannst du
toll.
ja drucken lassen, das kannst du von
Ja.
irgendeiner Firma, das
Ja.
kostet dann irgendwie 3,50 € und dann wird dir ein Foto, so ein kleines Foto, zack, 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 mit den Einzelteilen, also alles Mögliche. Und
Das
das
ist
fand
toll.
ich ganz toll und dann irgendwann musste sie halt eben aufhören, hat mir dann die Zugangsdaten gegeben und seitdem kämpfe ich mich so durch meine Homepage und habe da, guck halt, dass ich immer so regelmäßig immer irgendwelche Updates und
Okay. Aber ich fand auch den
da
Spruch,
brauche.
ich hatte eine Homepage, da hatte ich noch gar keinen Computer, das wäre für ein T-Shirt auch toll. Vielleicht,
Ja, ja.
wenn du einen neuen Shop eröffnest,
Nein, aber es war
mach
auch
das.
eine unangenehme Situation. Also es war in der
Ja.
Zeit, also das war noch vor den Tausender Jahren,
Ja.
wenn man weiß, da draußen ist jemand und arbeitet mit meinem Namen.
Ja,
Und
okay.
dann gab es halt eben, dann irgendwann habe ich auch entdeckt, da gab es auch einen Blog und dann haben Leute gefragt, dann gab es E-Mails an mich mit einer speziellen E-Mail-Nummer und dann habe ich mit denen so kommuniziert. Also dann Live-Zitate, die hat seitenweise aus all meinen Filmen, hat die so berühmte Zitate von Uli Fichte oder von Kinofilmen und ich konnte dann
Aber
alles
wer,
so.
also und wer war sie? Sie hat für dich gearbeitet oder wer war, also
Die hat einfach eine Privatperson, die hat aber so ein Faible für Computer und hatte auch, glaube ich, die Homepage für ein Tierheim gemacht und noch ein paar andere Homepages. Und das war so, das war ihr so ihr Steckenpferd, ihr Hobby, meine Homepage zu pflegen,
Okay.
tagtäglich.
Also die war wie ein Fan auch
Es
sozusagen,
war,
ne?
genau, weil von der hatte ich schon ganz früh immer Fanbriefe
Ah,
bekommen und irgendwann stand da mal drin, ich habe auch eine Homepage und dann
Ach.
findet man sich ja,
Ach so,
fand ich
du
dann immer so
wusstest
ein
das gar nicht. Du
bisschen.
hast das gar nicht in Auftrag gegeben sozusagen, sondern du hattest, sie
Nein,
hat
nein,
diese
nein.
Homepage.
Deswegen am Anfang fand ich das so ein
Ach
bisschen sogar
so.
übergriffig, weil ich dachte, oh Gott, jetzt schreibt die mir zum dritten Mal, ob ich jetzt mal hier diese Homepage und ob das okay ist und mein Name und das ist ganz witzig geworden. Ich schicke dir mal ein Foto und
Achso, das heißt, du hast eigentlich das war wie eine Fanpage eigentlich über dich und die hast du eigentlich jetzt übernommen und das ist jetzt deine
ganz
eigene
genau.
Homepage. Achso,
So ist
okay,
es.
das ist
Genau,
ja auch
so ist es. Eine
interessant. Okay,
Fanpage, aber die
ja.
jetzt nicht wie eine Fanpage aus, sondern einfach, ich habe ja da auch dann auch mit ihr mitgearbeitet, habe ihre Sprüche, habe dann immer die aktuellen Fotos geschickt, das immer von einem neuen Shooting, das hat sie immer ganz geschickt eingearbeitet mit Musik und wie gesagt, hunderte von Seiten. Jetzt ist es ja alles sehr überschaubar. Es
Ja,
ist ein,
okay.
einfach so
Hunderte
eine
von Seiten. Wie
Infoseite.
krass. Okay. Und die hatte dann kein Interesse mehr. Die arbeitet jetzt für Jan-Josef Liefers oder was macht die jetzt? Die hat jetzt
Nee,
kein.
nee, nee, ich glaube, die ist erstmal selber da in Rente gegangen und hatte dann noch irgendwie
Okay.
familiär viel zu
Das ist ja
tun,
auch eine interessante
Probleme und
Geschichte.
so
Okay.
weiter.
Ja, das ist ja eine interessante Geschichte. Okay. Ja, gut, aber dann muss man sagen, damals natürlich, das Internet, das war ja auch so ein bisschen so, wie das anfing und Modem und diese ganzen Sachen, das war ja erstmal, oder wenn man gesurft ist, ich weiß noch, meine erste Internetrechnung waren, glaube ich, 800 Mark oder so, weil ich den ganzen Monat gesurft bin, bei AOL oder so angemeldet war und nicht wusste, wie teuer das ist. Es war unglaublich teuer noch am Anfang, ja.
Aber noch schlimmer war immer, wenn man ein Foto angucken wollte und das hat dann nur
Ja, genau.
und dann war es dann da. Und der
Ja.
Computer hatte sowieso, also mein erster Computer, der hatte, glaube ich, 250 Megabyte Speicher. 250 Megabyte Speicher.
Ja.
Das ist mal so ein kleines Filmchen, wenn ich da irgendwas drehe.
Ja, absolut, absolut. Die Disketten waren, was weiß ich, wie viel, was, die hatten 1,5 MB oder so, glaube ich, an Speicherkapazität. Ich weiß es nicht genau. Schreibt es uns in die Kommentare. Also, das waren schon noch andere Zeiten, aber das meine ich halt so. Weißt du, wenn du aus der Zeit kommst und im Gegensatz zu dem, was sich heute aufgebaut hat und wenn man dann merkt, wie die heutige Jugend damit umgeht, also ich kenne das ja schon so aus meiner Generation. Ich bin jetzt Mitte 40. Ich habe das gerade so mitgemacht. Ich kenne noch so die alte Zeit, aber auch die neuen Anfänge. Ich kenne aber auch viele in meiner Generation, die schon nichts mehr damit zu tun haben wollen. Also die sagen so, boah, das ist mir zu unheimlich. Und falls schon den Anschluss verpassen, dann kann man fast sagen, ja. Und wenn man Kinder hat, ist man halt irgendwie trotzdem immer näher dran, sage ich mal,
Ja,
ne?
also das ist ein Riesenvorteil, kann ich schon sagen. Wobei es gibt, glaube ich, auch für ältere Leute gibt es ja auch schon mittlerweile schon so Clubs, die sich da treffen können. So Computerclubs für Senioren. Also wie auch immer. Aber die Entwicklung
Ja.
geht ja auch so rasend schnell. Weißt du, dieses TikTok ist ja auch, hat ja Instagram eigentlich komplett abgelöst, was jetzt eigenen Content angeht. Und ich hatte dann letztes Jahr oder ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr war ich im Oktoberfest und habe so mehr so aus Spaß so Selfies gemacht, also so Videos. Da habe ich immer jemanden im Kellner das Handy und können Sie mich mal kurz filmen? Ja, klar, mit einer Maß in der Hand. Und dann bin ich da unglaublich rumgetorkelt. Und dann habe ich es mir wieder abgenommen. Der war dann gesagt: Ja, Wahnsinn, das hast du super gemacht, also wie ein echter Betrunkener. Dann habe ich das einem Freund geschickt, der hat sich totgelacht, weil das ist so eine alte Geschichte. Wir haben früher sehr oft Wiesengeschichten zusammen erlebt in unserer Jugend und haben unsere Lieblingsbeschäftigung war immer die Betrunkene nachzumachen. Also wir haben uns kaputt gelacht, sind hinter den Betrunkenen hergegangen, dieser torkelnde Gang, was auch immer. Hab das meiner Tochter gezeigt, die hat sich gesagt, Papa, das musst du posten, das ist so lustig. Und da sage ich, bist du verrückt? Ich poste das und dann heißt es Dieter Landuris betrunken auf der Wiesen. Sagt er, Quatsch, mach das bei TikTok, da kennt dich sowieso keiner, weil das ist ja, weil das sind 12- bis 15-Jährige. Und dann irgendwie nach langem Überreden habe ich das mal gepostet. Und dann hatte ich, glaube ich, innerhalb von 2 Stunden 500.000 Klicks
Ja.
und habe dann die Kommentare gelesen, hunderte von Kommentaren und dann hilarious und also alle möglichen Kommentare weltweit, weil ich habe natürlich die wichtigen Hashtags, hat sie mir auch erklärt, ist wichtig, Wiesn und Drunken Man und Wiesn, Funny Drunk. Und dann habe ich da angefangen und letztes Jahr habe ich dann, glaube ich, mal so 10 Videos und bei einem hatte ich 2,5 Millionen Klicks.
Immer
Bei
als
einem
Betrunkener
anderen.
oder was? Nee.
Ja, aber ich habe es
Auch
natürlich in
gut.
verschiedenen Situationen. Also ich saß am Biertisch zum Beispiel, gegenüber von mir saß ein Touristenehepaar aus Japan und hat gesagt, könntet ihr mich kurz filmen, wie ich das Hühnchen esse? Und dann habe ich halt das Hähnchen in einer Zeitlupe, während hinter mir auf den Tischen alle Laila getanzt haben, gesungen haben. Und ich habe also unglaublich langsam versucht, dieses Hähnchen zu essen. Das hatte 1 Million Klicks, bis dann TikTok entschieden hat, gefährlicher Content wegen Messer, Gewaltverherrlichung oder irgendwie Töten von Tier, dann war das weg. Und dann war ich fix und fertig. Da meinte meine Tochter, ja, Papa, das kommt auch mal vor, da musst du halt jetzt abwarten, vielleicht kommt es wieder rein. Und dann tatsächlich nach 3 Tagen haben sie es wieder online gestellt. Aber so bist du da in irgendwie, du musst ja
Wahnsinn.
heutzutage wahnsinnig aufpassen, was du postest. Und
Aber ich glaube eher auf TikTok. Also ich habe da auch schon so ein paar. Ich bin nicht auf TikTok. Ich war früher auf TikTok mit meinen Sendungen, aber das ist einfach nicht mein Zielpublikum. Es ist einfach sinnlos.
ja, das ist
Und
einfach nur Spaß und Comedy und mal
ja,
schnell
ja, ja.
irgendwie was raushauen.
Aber ich habe schon auch schon solche Geschichten, gerade in letzter Zeit, am Anfang, als TikTok angefangen hat, hier oder hier bei uns in Deutschland auch angefangen hat, da war das wohl noch nicht so, aber jetzt mittlerweile ist das so, dass die sehr viel zensieren oder einsperren, wenn man, oder beziehungsweise wenn man nicht die richtigen, wenn man, was weiß ich, nicht die richtigen Hashtags, nicht die, oder Hashtags, die sie nicht wollen, oder also irgendwas im Inhalt, irgendwas, was sie stört, dass sie wesentlich sensibler sozusagen damit umgehen als andere Portale, also Instagram, Facebook und so weiter. Ich meine, Facebook ist ja eher für unser Alter jetzt mittlerweile, ja, kann man
Eben,
sagen.
genau. Aber
Ja.
das sind ja nicht, du redest immer von aber das ist ja eigentlich die KI, die das entscheidet, weil
Genau,
da wird einfach,
der
der
Algorithmus.
Algorithmus entscheidet einfach, ist das jetzt pornografisch, ist das jetzt gewaltverherrlichend, was auch immer. Also du musst wahnsinnig aufpassen. Und dann kriegt man natürlich oft dann auch, wenn man sich zu irgendetwas äußert, wo man ganz vorsichtig sein muss in der heutigen Zeit, kriegst du dann auch ganz schnell einen Shitstorm. Ja.
Ja.
Den ich teilweise dann gar nicht mehr verfolge und dann mal so nach einer Woche gucke ich da mal hin und da ist dann so seitenweise und dann beschimpfen sich Leute schon in der 87. Antwort, wenn man
Seit 3 Wochen,
runtergeht.
ja.
Ja,
Am
und dann
Stück.
irgendwann denke ich, okay, jetzt nehme ich den Post weg, weil die Leute zerfleischen sich ja, also.
Ja, natürlich, natürlich. Aber so dieses dann TikTok, das machst du jetzt heute nicht mehr. Also, da hast du nicht, also weil er hätte ja auch noch als nochmal
Also ich mache
als.
es nicht, ich mach's nicht regelmäßig, aber ich habe dann auch zwischendurch gedacht, ja, mit 2 Millionen, also ich hatte, glaube ich, mit allen Videos zusammen, glaube ich, an die 5 Millionen Klicks und beziehungsweise ja Views, also Kommentare weniger. Ich weiß nicht, was Kommentare auch zählen, aber das jetzt irgendwie umzuwandeln in Geld, da habe ich mich mal versucht zu erkundigen, aber da musst du ja quasi täglich posten und dann musst du täglich auch 1 Million und dann kriegst du, glaube ich, mal so 150 € oder 500 €. Aber da bist du halt richtig im Megastress. Und wenn ich mir diese jungen Leute angucke, die dann schon mit 20 einen Burnout haben, weil die seit 5 Jahren jeden Tag Essen fotografieren oder irgendeinen anderen Quatsch oder erzählen oder Beauty und so weiter und Kamera-Equipment und dann irgendwie natürlich Werbedeals machen mit irgendwelchen Uhren, Hemden, Jeans und was weiß ich. Da musst du ja jeden Tag immer was raushauen. Und das ist heftig.
Ja, das ist
Also
wirklich
der
das.
Druck, den die haben, und dann irgendwann ist halt dann mal, du bist ja heutzutage quasi das, was früher, ich vergleiche das immer, früher war das ja immer so, sagen wir mal, ein Direktor einer großen Firma, der hatte 2 Telefone und musste zwischendurch von der Sekretärin noch Sachen unterschreiben, hatte hier ein Telefon, kleinen Moment, ja, das machen, also unglaublich viel Verantwortung und viel unterschreiben, absegnen. Das ist das, was heute ein 14-, 15-Jähriger macht. Nämlich Antworten hier bei dem Chat, das Posten, Vertrag verlängern hier, das neue Mikro bestellen, diese Sachen per Post kommt hier rein, aufbauen, eigenes Studio und es ist Wahnsinn. Also wo bleibt dann noch eigentlich das Spielerische für so ein für einen Teenager, das Rausgehen und weg vom Computer, also dann
Ja,
raus,
oder
ja.
das Second Screen-Problem, ja, dass man das manchmal, meine Tochter weiß schon, wenn wir einen Film zusammen gucken und sie ist mal ganz kurz am Handy und wenn ich dann gucke, sie weiß schon, ah, okay, ich soll nicht Second Screen, ja, also dass ich dann Film gucke und
Okay.
nochmal auf mein Handy. Also jetzt nicht im Kino,
Das
aber halt.
hasse ich auch so. Also das hasse
Ja,
ich auch, wenn ich
ich
dann
sage immer,
irgendwie mit Leuten.
konzentrier dich auf den Film. Wir gucken jetzt den
Genau.
Film. Es ist ganz wichtig, weil in dem Moment, wenn du was anderes guckst, weil das gerade so ein Moment ist, der vielleicht nicht so spannend ist, dann du verpasst den ganzen Film damit. Du musst, deswegen ist Kino ja auch so toll, weil du bist dem wie ausgesetzt. Da hast du halt nicht dein, oder solltest im besten Falle dein Handy nicht auspacken. Viele machen es trotzdem, aber
Machen es
weil.
leider auch im Kino. Im Kino ist es noch deutlicher, weil es ist dunkel und irgendwo ist dann plötzlich ein Gesicht so
Ja,
angeleuchtet, so aus dem Nichts heraus in deiner
genau.
Reihe und dann denkst du dir auch,
Genau.
oh, nervig.
Aber
Ja, gut.
also trotzdem, also wie findest du dann diese neue Welt jetzt? Ich meine, wir haben ja so jetzt kurz so, um das so abzuschließen, wegen
Ja,
auch
ich bin
bis.
ja genauso reingewachsen wie du. Also
Ja.
diese neue Welt, je jünger man etwas erlernt, desto leichter erlernt man es. Und die ganzen Neuerungen, die muss ich mir drauf schaffen oder da habe ich halt Hilfe von meinen Töchtern. Aber ich finde, die neue Welt, beziehungsweise die digitale Welt, die auf uns zukommt, die finde ich so ein bisschen schon beängstigend. Also diese ganzen Richtlinien mit KI, also Filme werden mit KI hergestellt. Ich bin ja auch in der Jury für den Deutschen Filmpreis und in der Deutschen Filmakademie. Da haben wir ab und zu auch Vorträge von Leuten. Und da war neulich auch einer da, der hat ein bisschen was über KI erzählt und meinte, also demnächst wird, glaube ich, der erste Blockbuster aus Amerika kommen, der komplett in KI hergestellt wird. Hat dann auch gesagt, dass in Amerika ist dann auch jetzt so eine Generation, die sagen, die rechnen dann aus, wie viel CO2-Ausstoß ein normaler Kinofilm in Hollywood hat,
Ja,
so
ja, ja.
35.000 Tonnen.
Ja.
Und mit KI reduziert sich das auf nur noch 2.500 Tonnen, weil die ganze Fliegerei fällt weg. Die Sicherheit ist da. Ein Schauspieler kann nicht mehr ausfallen. Ist ja heutzutage schon, Hollywood-Schauspieler werden, bevor sie, also die Stars werden vorher schon abgescannt.
Ja.
Hat er erzählt, ich kann es nicht bestätigen, damit im Falle, dass mal Brad Pitt eine Woche Grippe hat, dann kann man den immer noch so irgendwo so einbauen und der kann dann irgendwie, also es ist eine Sicherheit für die
Wie
Studios, den Film rechtzeitig fertigzustellen.
in digital ersetzen sozusagen, meinst du?
Ganz genau. Kleindarsteller werden ja auch schon teilweise digital ersetzt, also aus eigentlich vielleicht so 6, 7 Drehtagen ist dann plötzlich nur ein Drehtag und das ist dann der Scan-Tag. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Kinofilm über den amerikanischen Präsidenten, der entführt wird. Und der hat so einen kleinen Sekretär oder hat einen Sekretär in einer kleinen Rolle, der immer am Schreibtisch neben ihm sitzt oder irgendwie eigentlich immer im Bild ist. Und der ist dann einfach KI-mäßig dort. Und du merkst es nicht, weil er irgendwie, vielleicht spricht er auch das würde funktionieren. Und so spart man sich eine Menge. Und deswegen sind ja viele Schauspieler auf die Straße gegangen in Hollywood und es gab ja diesen großen Streik.
Ja,
Bei den
diesen
Drehbuchautoren ist
SAT.
es noch schlimmer. Bei den Drehbuchautoren ist es noch schlimmer, wenn man sich überlegt, dass du, je genauer du eigentlich eine Idee bei KI eingibst, desto reichhaltiger wird das Drehbuch, was nach 3 Minuten ausgedruckt wird oder dir vorliegt. Ja, und das ist natürlich, das ist das, wo ich mir
Aber
so ein bisschen Sorgen mache.
Denkst du denn, die Leute wollen das? Also mit dem, was du jetzt erzählt hast, auch zum Beispiel so einen künstlichen Film oder so, glaubst du, die Leute wollen das wirklich
Nein,
sehen?
natürlich es will ja kein Mensch was, aber wir sind ja von der Technik schon so abhängig und KI hat ja schon einen Teil unseres Lebens übernommen, dass man sozusagen Unterbewusstes schon einfach gut heißt oder man schaut, man liebt ja die Animationsfilme und je realistischer dann die Menschen dargestellt werden, desto wahnsinniger und toller ist es. Aber es geht halt jetzt in eine Richtung, wo es meiner Meinung nach dann irgendwann kippt, wenn du real nicht mehr von digital unterscheiden kannst. Ab da wird es, glaube ich, wirklich schwierig. Es ist ja schon am Telefon, wenn du irgendeine Auskunft haben willst und redest eigentlich die ganze Zeit mit einer KI-generierten Stimme. Ja.
Aber noch ist es
Geschweige.
ja, noch ist es ja unterscheidbar. Also noch kann man
Ja,
ja.
es ist noch unterscheidbar, aber das geht so rasend schnell, bald ist es nicht mehr unterscheidbar. Und es gibt ja mittlerweile schon Datenbanken für Statisten und digitale Statisten. Also wenn du einen Film, du hast eine Szene gedreht und die drehst du einfach ohne Statisten, weil das ist aufwendig, dass du quasi jetzt, wenn der Schauspieler A zu Schauspieler B, die treffen sich in der Mitte und damit es belebt ausschaut, laufen da lauter Leute. Und dann gab es ja früher immer oder es ist immer noch Regieassistenten, die dann immer im Walkie sagen, okay, und jetzt geben ein Zeichen, komm jetzt und der läuft da. Und dann muss teilweise nochmal wiederholt werden, weil der eine Schauspieler ist dann so blöd stehen geblieben und der war zu auffällig im Vordergrund. Das fällt jetzt alles weg. Du kannst quasi ins Internet gehen, auf eine bestimmte Seite und dann suchst du dir die Figuren und dann zahlst du pro Figur, glaube ich, 50 bis 100 Euro. Und damit kannst du machen, was du willst. Dann ist dann so eine Frau und wenn das ein Kostümfilm ist aus dem Mittelalter, dann klick, dann hat die halt dann irgendwie andere Klamotten an. Die steht dann hinten links und der Computer oder KI errechnet genau die Distanz, dass sie von links nach rechts hinter den Schauspielern entlang geht. Und du merkst es nicht, du schaust ja auf die, du schaust ja nicht die Komparsen genau an bei Filmen. Vorne sind es noch echte Darsteller.
Ja,
Aber
klar.
wenn irgendwann die Zeit kommt, wenn auch die Hauptdarsteller, und das ist eben dieser Blockbuster, von dem ich geredet habe, wenn der demnächst auf den Markt kommt und du hast quasi KI-Stars, die einfach so ideal ausschauen und so lustig sind oder so einen tollen Körper haben, und dann kommt aber nach einer Woche kommt schon der nächste Film mit denen. Also du musst dann nicht noch mal ein Jahr warten, bis der nächste Brad Pitt Film oder wer auch immer, sondern dann ist der vielleicht schneller abrufbar oder erscheint schneller.
Ja gut,
Oder
das
das
ist ja schon ein bisschen, klingt wie ein Horrorfilm, was du gerade
das, ja,
erzählst,
aber es
aber.
ist, aber es, ich glaube, wenn man sich das vorstellt, irgendwann gibt es dein persönliches Kino. Du kannst dir dann deinen Kinofilm zusammenstellen. Du kannst dann sagen, du liebst Brad Pitt, aber der hat noch nie einen James Bond gespielt. Also möchte ich einen James Bond-Film mit Brad Pitt anschauen, der dann speziell für dich produziert wird, aber innerhalb von ein paar Sekunden. Du klickst es nur an, welche Schauspieler möchtest du? Was ist dein Lieblingsstar? Welche Geschichte möchtest du hören? Gibst es ein, setz dich auf die Couch und schaust dir einen Vampirfilm an, der im James-Bond-Milieu spielt, aber mit deutschen Schauspielern zum Beispiel, ja, auf einer japanischen Insel. Alles ist möglich. Und jeder wird quasi seinen eigenen Content erschaffen können und das auch anschauen. Also da habe ich immer so ein bisschen die Sorge, dass dieses Gruppenerlebnis immer weiter weggeht. Ja, so wie auch über Corona wir ja immer mehr gezwungen wurden, zu Hause zu bleiben und auch das so ein langsam oder beziehungsweise das Kinosterben fast schon so ein bisschen beschleunigt hat und das Streaming unglaublich nach oben gebracht hat, wird es vielleicht irgendwann in diese Richtung weiterlaufen, weil KI bringt dir alles, was du willst, nach Hause.
Ja, es gibt natürlich auch, also ich finde auch, KI hat auch durchaus Vorteile, aber das, was du jetzt erzählt hast, da würde ich ja keinen Vorteil drin sehen. Ich habe aber das Gefühl, also auch so die Generation jetzt meiner Tochter, die ich kenne, dass dies eher eine Abkehr davon ist. Also, dass man eher sagt, kommt jetzt irgendwie Godzilla und King Kong, King Kong oder Lost Empire oder weiß nicht, wie der heißt. So, wo ich denke, es ist so ein Mahnmal unserer Zeit, ja. Dieses sieht aus wie ein riesiges Computerspiel, ein riesiger Affe und eine riesige Echse und so weiter. Und wir sehen uns den Trailer an. Meine Tochter, die so eine Mischung aus Wirkreiz und Einschlafen. Also ist so, wer guckt das, ja, letzten Endes? Und natürlich, also klar, vielleicht Kinder, vielleicht gucken das dann Kinder und finden das toll. Aber ob das wirklich immer noch so reinhaut, diese Bombastfilme, weißt du, ich war irgendwann mal vor einiger Zeit in diesem Black Adam mit Dwayne Johnson, auch so ein Superheldenfilm, der auch relativ, glaube ich, gefloppt ist und Dwayne Johnson ja auch ein bisschen da seine Karriere da aufs Spiel mitgesetzt hat, was er nicht so gern zugibt, aber war irgendwie so. Und da waren halt ganz viele Jugendliche und Kinder im Kino, ja. Und wir haben das halt gemacht, weil wir irgendwie irgendwie, also ich war mit meiner Tochter da und wir haben das halt gemacht, weil wir sonst irgendwie nichts zu tun hatten. Dann gesagt, ja, gucken wir den Film halt, in Gottes Namen. Und das war wirklich so, die Kinder da, die sind rausgegangen, die haben auf ihr Handy geguckt, die haben sich unterhalten und immer wenn dann irgend so eine Action-Szene kam, dann haben sie wieder geguckt. Und wenn dann wieder die Leute angefangen haben, wenn Dwayne Johnson wieder was erzählt hat, dann haben sie wieder auf ihr Handy geguckt, weil es war langweilig. Und das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, aber auch dieser ganze Film war so produziert. Also ich hatte das Gefühl, die haben in Hollywood gesagt, gut, wir machen jetzt so einen Film, wo die Leute nicht zu viel Aufmerksamkeit brauchen, die Kinder, sondern die können auch zwischendurch mal aufs Handy gucken und ab und zu wird immer so eine Action-Szene reingestreut und egal, wo du anfängst, den Film zu gucken, du verstehst immer, um was es geht, weil es eigentlich immer so, und das ist ja vielleicht ganz schön, das kann man auch 1, 2, 3 Mal machen, aber ich glaube dann, wenn man das so wie aus der Retorte, was du sagst, da wirst du ja wahnsinnig, also und du kannst ja auch das Echte, glaube ich, und das Persönliche und wenn du zum Beispiel auch Schauspielerkino magst, wie Menschen sich bewegen, wie Menschen nuanciert spielen, das kannst du nicht künstlich generieren, glaube ich, weil das ist, dann würden wir ja vielleicht auch die Erfüllung der Liebe in einer künstlichen Intelligenz, in einer künstlichen Frau finden und nicht in dem Echten. Und ich glaube, das, was uns antörnt am Leben, ist ja immer noch das Echte in der Beziehung und ich glaube aber auch in Filmen zum Beispiel, weißt du? Deswegen, das wäre mein Fürspruch an Optimismus für, dass es nicht so schlimm wird, ja? Also der Glaube an die Menschheit.
Ja, also man weiß es nicht, weil die Entwicklung von KI in allen Bereichen geht so rasend schnell, dass eigentlich auch die ganzen Rechtsanwälte weltweit kaum hinterherkommen. Es wurde jetzt, glaube ich, erst gerade ein neues Gesetz verabschiedet, dass also jetzt KI muss kontrolliert werden in gewissen Bereichen, die relevanter sind. Je wichtiger, desto mehr Kriterien muss eine KI erfüllen, um in einen Dienst zu treten. Aber wie gesagt, was der uns da erzählt hat bei dem Vortrag an der Filmakademie, es geht schneller, als man denkt. Also man kommt kaum hinterher. Was jetzt, sagen wir mal, auch in der Kunstszene oder in Filmen, in der Malerei und so passiert, ist ja, hat eine gewisse Geschwindigkeit. Natürlich will man immer noch das Menschliche haben. Man will raus, aber man hat immer das Gefühl, KI ist so gebaut, dass sie einen immer abhängiger machen davon.
Naja, ich finde, wie gesagt, das meine ich auch mit diesen ganzen kleinen Programmen, die es gibt, wo du kannst, was weiß ich, alles Mögliche, dein eigenes Foto eingeben, dann bist du im alten Rom oder bist Astronaut oder was auch immer. Es hat so eine ganz eigene grafische Qualität und das ist natürlich faszinierend. Und dann gibt es Leute, die sagen, oh, die ganzen armen Grafiker, die haben jetzt keinen Job mehr. Das ist vielleicht auch der Lauf der Dinge. Also es gibt, ich finde, wenn man natürlich so, natürlich hat das auch einen Reiz und eine Faszination, ja, was man mit KI machen kann, glaube ich. Oder dass du was eingibst und sagst, so, ich möchte gern das und das haben oder ich möchte gern das und das oder mix mir mal einen Drink oder ich habe die Zutaten, was könnte ich kochen? Und dann hast du innerhalb kürzester Zeit 20 Rezepte. Natürlich ist das faszinierend, ja.
Also es ist faszinierend, aber es führt dazu, dass der Mensch auch immer dümmer wird, weil er sich gar nicht mehr damit beschäftigt. Gut, man kann zwar noch Rezepte aus dem Internet holen und das machen, aber sehr oft führt es zu Faulheit und zu Denkmüdigkeit. Weil du brauchst doch nicht mehr, wenn du mit Leuten redest und redest über einen Film, wie hieß nochmal der Schauspieler, dann macht jeder automatisch das Handy an. Also keiner hat mehr die Toleranz, auch eine 10 Sekunden abzuwarten, bis einem der Name einfällt. Die Aufmerksamkeitstoleranz bei jungen Leuten, auch bei Filmen, die ist ja nicht länger als 3 Minuten. Deswegen haben Videoclips und kurze Spots und noch kürzere 10 Sekunden, 15 Sekunden auf TikTok so einen unglaublichen Erfolg, weil du gehst durch und scrollst hoch, runter, 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 nächsten, nächsten, nächsten und alles, was länger als 20, 30 und noch keine Pointe hat, da gehst du schon weiter, du, ja, weil es da so ein Überangebot gibt.
Aber da muss ich die, also da muss ich mal fragen, wie ist dann, weil wir vorhin von deiner Tochter gesprochen haben, die ja da im Geschäft ist, ist das für sie dann auch so ein Stress oder auch dieses, ich muss zum Beispiel, was du sagst, mit den ersten 10 Sekunden, da muss direkt was passieren, ist das auch, schaut sie dann auch auf sowas direkt?
Klar, die hat natürlich auch einen Stress, weil wenn die ein tolles Video dreht und dann kommt es in den Schnitt und das Schneiden ist eigentlich, wird immer wichtiger, war schon immer wichtig, aber du musst ja blitzschnell schneiden. Du hast also quasi ein ein Song, den sie aufnimmt, der dauert 2 Minuten, 2,5 Minuten und da muss viel erzählt werden. Da muss viel mit Schnitten gearbeitet werden. Und das ist natürlich eine Menge Arbeit, eine Aufnahme ohne Schnitt, so gibt es im Prinzip gar nicht mehr. Also ganz selten. Also das ist schon die Nachbearbeitung, die Post-Production ist sehr
Ich
aufwendig.
hatte auch, weißt du, ich hatte auch damals ein ganz positives Erlebnis, als ich in Oppenheimer gesessen habe, ja, der jetzt ganz durch die Decke gegangen ist mit den Oscars, ja, aber und ich gedacht habe, also ich bin ins Kino rein und da waren ganz viele junge Leute im Kino und dann habe ich gedacht, oh, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, weil ich weiß ja in etwa, was das für eine Art Film ist. Und dann haben die alle ganz aufmerksam diesen Film geguckt. Die haben auch nicht auf ihr Handy geschaut, sondern die haben alle diesen
Okay.
Film und haben, und ich glaube, das war das erste Mal, dass die sowas gesehen haben. Also waren ja nur alte Männer in Räumen, die sich unterhalten haben, praktisch gesehen, ja. Ich meine, der Film hat ja eine Faszination, er hat so eine Sogwirkung und so weiter, der hat ja schon was Besonderes. Aber erstmal ist es erstmal so oberflächlich gesehen. Und ich glaube, manchmal, die haben das sich angeschaut und haben gedacht, was ist denn das? Ein Biopic, das habe ich, sowas habe ich noch nie gesehen, was ist das denn? Und das war so,
Aber das
weißt
macht einem so ein bisschen Hoffnung, dass
du,
es
so.
ja doch anscheinend in dieser neuen Generation auch immer noch trotzdem die Leute gibt, die sich faszinieren lassen und Kino ja immer wieder faszinieren kann.
Ja, auch diese Langsamkeit, die Entscheidung. Also meine Tochter sagt das auch immer, die sagt immer, Papa, ich brauche nicht immer nur Effektkino. Ich gucke mir gern mal auch Sachen an, wo nicht so viel passiert. Gut, dann gucke ich, dass er den Second Screen nicht hat, ja. Aber letzten Endes, wenn sie guckt, dann, das ist wirklich so. Auch wenn ich sehe, was sie da auf Prime oder Netflix und so weiter in ihrer Watchliste hat, also weil wir die ja zusammen nutzen, dann sind das meistens eher ruhigere Filme. Es sind Liebesfilme. Es ist nicht das Bombast-Effektkino, was sie reizt,
Naja,
ja.
letztes Jahr gab es ja diese große Konkurrenz, diese beiden Filme, Barbie und Oppenheimer. Oppenheimer der Männerfilm, Barbie der Frauenfilm, sage ich jetzt mal so ganz pauschal. Und deswegen hat Barbie ja gewonnen im Wettrennen um den erfolgreichsten Film aller Zeiten, wurde Barbie. Weil ja letztlich, man sagt ja immer, wenn man ins Kino geht, entscheidet immer die Frau. Und
Echt?
der Mann.
Wirklich?
Ja, das ist so, ist vielleicht noch so ein bisschen Oldschool-Klischee, aber es ist meist so und viele Produzenten bauen ja auch darauf, dass ein Actionfilm auch immer was, so ein bisschen was Darsteller sein müssen, die auch so Womanizer sind natürlich, wo die Frau dann entscheidet, dann können wir den anschauen, dann hat der Mann, ja, okay, sie geht damit,
Ja, oder ich habe
gucken
mal
wir in
gehört,
diesen
jemand
Film.
sagte mir mal, auch Horrorfilme sind in Amerika zum Beispiel auch eher Date-Movies, also weil die Frau auch eher das sehen will sozusagen. Und es sind eher
Ja.
potenzielle Date-Movies in
Ich
Amerika auf
denke da
jeden Fall.
sofort, was das man eben Date-Movie, First-Date-Movie und je schlimmer der Horrorfilm ist, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann mal auf deinen Sitz rüberspringt oder
Ja,
sich
klar. Ja, klar.
festkrallt und so.
Klar. Ja, natürlich. Ja, aber so, ich glaube schon, dass es so ein bisschen so manchmal, weißt du, es gibt ja auch hier Timothée Chalamet, der ja jetzt auch Dune und so und eigentlich ein Riesenstar ist. Also es gibt so neue Schauspieler, also so, und meine Tochter zum Beispiel dann sich Filme anguckt, extra wegen ihm. Also schon, das ist schon so ein Starsystem, was man ja irgendwie auch so, wo
Gab es doch
man eine
eigentlich immer
Zeit.
schon.
Ja, aber eine Zeit
Also.
lang hat man aber auch immer so gesagt, es gibt irgendwie, das hört auf, das gibt es nicht mehr. Es gibt Effektkino, es gibt einen Star verbunden mit einer Rolle, also Robert Downey Jr. als Iron Man, das wollen wir sehen. Oder so zum Beispiel. Aber Robert Downey Jr. alleine, ich meine, jetzt hat er einen Oscar, wer weiß, ändert sich vielleicht, aber so ein bisschen. Also früher, weißt du, der neue Tom Cruise, der neue Stallone-Film, der neue Schwarzenegger-Film, was auch immer, das gab es ja jetzt eine ganze Zeit lang, finde ich, nicht mehr so im Kino, dass man gesagt hat.
Aha, okay,
Oder?
ja.
Fandst du das so? Ich weiß
Also ich bin in letzter Zeit auch nicht mehr so oft ins Kino gegangen.
nicht.
Also erstmal hat es angefangen natürlich mit Corona und zweitens, weil ich dann während der Corona-Zeit mit meinem Kumpel Andy eben das Heimkino entdeckt habe und die Möglichkeit, Filme direkt anzuschauen. Aber mir ist das jetzt ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Also auch im Fernsehen ist es ja so, es gibt Serien, die guckt man wegen dem Hauptdarsteller. Ja, und da ist der Inhalt, ob der jetzt einen Arzt spielt oder einen Polizisten, ist dann egal. Hauptsache man sieht ihn dann wieder. Ja.
Ja, das war früher ja sowieso so. Also da hat man, das war ja egal, was, was weiß ich, Steven
Naja.
Seagal gespielt hat. Arzt, Anwalt oder Dings. Hauptsache es gab auf die Fresse. Aber bei anderen Schauspielern, ja, also was er für ein Hintergrund. Steven Seagal hatte immer so einen Hintergrund. Der war immer Ex-CIA, Navy SEAL, aber jetzt arbeitet er als Frauenarzt. Also so, es war immer sowas war das immer.
Ja, aber manchmal. Oder sehr gerne ist auch, wenn er dann so betrunken in der Gosse und eigentlich mit dem Leben abgeschlossen und so weiter, und dann kriegt er doch nochmal den letzten Auftrag und verwandelt sich dann doch innerhalb von 2 Wochen wieder zu einem Superhelden und löst alle Probleme.
Absolut, genau. Ja, natürlich, diese Klischees. Und das war ihm dann egal. Aber natürlich gab es ja auch andere Schauspieler, Dustin Hoffman, Robert De Niro oder so, die jetzt vielleicht, dann hat man vielleicht gesagt, das ist der neue Film von Robert De Niro. Aber es war trotzdem ja eher ein Schauspieler-Kino dann in dem Sinne. So, das war dann nicht ganz egal, was er spielt. Weil es gab mal und mal dies. Aber ich meine nur so, also ich habe das Gefühl, so, das heißt, also mit so einer neuen Generation, Timothy Chalamet, Jenna Ortega, Florence Pugh, Austin Butler, das sind alles, also alle im Grunde, die bei Dune mitspielen.
Wie heißt die Schauspielerin von Schneewittchen, die neue Schauspielerin?
Oh. Weißt du doch gerade nicht, ne? Ja, ich kann's hier live.
So eine Menge,
ich so, kann's so, live googeln.
Einen Shitstorm bekommt, weil die ja so unglaublich den alten Film Schneewittchen.
Rachel Zegler heißt die.
Zegler geschrieben.
Zegler geschrieben. Ja, weil die so einen Latino-Hintergrund hat, gell? Ist das nicht deswegen?
Naja, und weil die einfach auch so bei Interviews immer extrem arrogant ist.
Ah, okay, das habe ich nicht
gesehen. Und da rumgeschimpft hat und hat so Schneewittchen von 1937 wäre der letzte Mist. Und das ist ja klar, es war ja auch 1937, das war ja. Also warum soll eine Prinzessin von einem Prinzen wach geküsst werden? Das geht gar nicht mehr. Ja, deswegen angeblich gibt es ja jetzt das neue Schneewittchen wacht ja dann so, glaube ich, von alleine auf und kämpft sich durch und steigt in die Fußstapfen ihres Vaters und wird selber erfolgreich. Also.
Ja, das sind die. Ja, klar, gut, das ist die schöne neue Welt. Aber ich dachte, das hört schon wieder auf, dieser Trend. Ich dachte, der kommt immer noch. Ja, aber das ist die Studios, die melken das auch bis zum geht nicht mehr. Ich glaube ja, dass das zeitgeistig ist, dass man dann Frauen.
Ich glaube auch, dass es ganz langsam jetzt irgendwie zu einem da dieser Trend aufhört, so mit diesen extremen andersartigen oder anderen Erwartungshaltungen, die zu brechen. Also, dass man eben, Schneewittchen ist eben nicht mehr mit dieser ganz hellen, zarten Haut, sondern es ist eher eine dunkelhäutige oder...
Diverser halt, alles ist diverser.
Diverser, alles ist diverser. Aber ich glaube auch, dass da an den Kinokassen das sich bemerkbar macht und Hollywood da auch so langsam reagieren wird oder reagieren muss.
Muss letzten Endes. Man sieht es ja bei Marvel auch, da ist ja auch, also Disney, Marvel, da ist eine große Umkehr wieder, einfach weil man hat einfach fast nur noch weibliche Superhelden, hat aber eigentlich ein größeres Männer-Zielpublikum, die irgendwann müde werden, weil man letzten Endes Frauen auch keine wie Frauenrollen gibt. Ich meine, sagen auch welche, das ist ja voll altmodisch, aber eigentlich spielen die auch Männerrollen. Also sind natürlich sehr dominant, brauchen niemanden, bla bla bla. Und mal ganz egal, wie man das wertet, aber das Zielpublikum möchte das nicht sehen. Mal ganz egal, ob das gut oder schlecht oder was auch immer ist, und die machen keine Kohle. Und deswegen wird es sich wahrscheinlich ändern in dem Moment, wenn kein Geld mehr fließt. Ja? Und das habe ich so das Gefühl, dass sich das ein bisschen natürlich verändert, ja, oder beziehungsweise dann eine starke Frauenrolle vielleicht auch wieder anders definiert wird, weil das gab es ja früher vielleicht auch schon, vielleicht nicht so viel, aber gab es ja auch ab und zu, gibt es ja viele gute Beispiele dafür, Catherine wie man das Hepburn. Machen kann. Zum Beispiel.
Catherine Hepburn war die starke Frau überhaupt, ja.
Ja. Wie ist das denn bei dir jetzt rein persönlich? Hat sich denn für dich in deiner Schauspielerkarriere so in den letzten, auch mit der Entwicklung, der technischen Entwicklung, über die wir jetzt ja lange gesprochen haben und so, hat sich für dich persönlich auch in deinem Beruf irgendwas verändert? Also erstmal ganz die vorherige Frage, die ich sowieso mal fragen wollte, ist, war eigentlich für dich persönlich diese Serie, diese ProSieben-Serie, Alles außer Mord, war das eigentlich dein Durchbruch oder war das nur wie ein öffentlich wahrgenommener Durchbruch?
Nee, es war schon auch so der Durchbruch, denn es war eine der erfolgreichsten Serien damals in den 90er Jahren. Und das war einfach die perfekte Serie zur richtigen Zeit, kann man es mal sagen, und die perfekte Rolle. jetzt, weil wir gerade geredet haben, wie jetzt mein Beruf beeinflusst ist durch diese heutige Zeit. Also, das ist in erster Linie die Entstehung von dem Film, die Castings, die ja heutzutage immer öfter digital gemacht werden. Also das ist so ein Ding, was mich ein bisschen nervt. Also ich bin kein Freund von mich für eine Rolle bewerben, über Internet mir das Handy vor die Nase zu halten und dann irgendwie ein Hallo, hey, irgendwas zu spielen. Das ist einfach, man braucht ein Gegenüber oder jemand soll den Text einlesen, dann hast du halt immer die Stimme da hinten und dann spielst du fiktiv. Also das hat mich schon so ein bisschen beeinflusst. Da bin ich nicht so ein Freund davon. Aber ansonsten, gut, die Entwicklung geht weiter und alles ist okay soweit. Und ich spiele ja Gott sei Dank auch noch viel Theater und Theater ist ja nochmal eben was anderes als Film und Fernsehen. Da geht die Entwicklung schnell weiter. Theater ist immer noch das Live-Erlebnis und da hat man zwar jetzt auch schon immer mehr Theatervorstellungen gesehen, die versuchen, das Digitale auch auf die Bühne zu bringen. Schauspieler, die mit einer Videokamera rumlaufen und ein großer Screen im Hintergrund und du siehst das, was der da gerade, wenn er hinter die Bühne läuft, ist er auch noch live auf der Bühne. Und aber letztlich kommt es immer auf eine gute Geschichte drauf an und auf eine gute Performance, einen starken Schauspieler. Also das sind alles nur so kleine Hilfsmittelchen da, irgendwie Zoom hier, weißt du, so digital Einblendungen und was weiß ich, das ist alles, also da bin ich eher ein Freund von dem Oldschool, von tollen
Ja,
Dialogen,
ja. Naja, gut, ich meine, jetzt zum Beispiel, wenn, weißt du, was wir jetzt hier zum Beispiel gerade machen, die Videokonferenz hier ist das, was ich benutze, Zoom, das ist, glaube ich, ich glaube, die Leute haben sich durch Corona halt auch sehr stark daran gewöhnt, dass man, ich glaube, vor Corona, wenn man gesagt hat, ich will ein Online-Interview machen, also glaube ich, wäre es schwieriger geworden, ja. Für manchmal, ja, bei manchen vielleicht auch nicht, aber so, dass die Leute haben sich, weil sie mussten es halt zwangsläufig so und so lange Jahre nutzen eigentlich, ja, haben sich daran gewöhnt und heute ist es nichts mehr Spektakuläres, ja. Es ist halt die Frage, ob das dann, natürlich ist es live schöner, ja, aber dann ist es auf der anderen Seite vielleicht live auch nicht möglich. Habt ihr ja auch gesagt, ich sende jeden Sonntag, dann muss ich ja das ganze Jahr rumfliegen oder rumfahren. Um irgendwelche Leute, und das muss dann überhaupt passen. Und weißt du, also so ein Online-Gespräch kann man vielleicht mal dazwischen kriegen, also beim Gast jetzt, ja. Und so, also das sind schon Vorteile, ja. Auf der anderen Seite, also ist es nicht alles schlecht von der Entwicklung her, das glaube ich halt, ja. So, manche Sachen bleiben
Ja,
auch
klar.
und sind vielleicht auch positiv, also, ja.
Nur es gab unglaublich oder es gibt unglaublich viele Gewinner aus dieser Corona-Zeit, die dann mit irgendwelchen Ideen online angefangen haben und das ausgebaut haben. Ja. Und das finde ich auch toll, dass so eine Plattform wie du es machst, so mit den unterschiedlichsten Gästen. Ich habe da auch mal geguckt, über was für Themen ihr teilweise redet und so. Ist schon sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch immer die Frage, wohin die Reise geht. Jetzt bei dir hätte ich heute auch nicht gedacht, dass wir über KI zum Beispiel sprechen.
Was hast du denn gedacht, über was wir reden? Oder was war denn so dein Plan?
Ach, ich hab ja nie so einen richtigen Plan. Ich habe ja,
Du lässt es immer so drauf, wie das
ja, also
Gespräch sich gerade so entwickelt.
ich informiere mich schon natürlich. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass du eine Ausbildung als Balletttänzer hast. Das fand ich zum Beispiel auch interessant. Das stimmt, oder?
Ja, das
Ja.
stimmt, ja. Das
Ja. Es
wollte
gibt
ich mal
auch,
werden.
also das ist, es werden ja immer männliche Balletttänzer werden eher gesucht, gell? Also
Ja,
das
genau.
sind schwieriger, gell?
Deswegen hatte ich das dann auch relativ leicht, in eine Klasse aufgenommen zu werden, wo ich war eigentlich schon 18. 18 war ich und ich war dann in so einer Klasse mit 12- bis 15-Jährigen. Aber um die Grundschritte und alles zu lernen, ich musste sehr viel nachholen. Da waren halt schon Tänzer oder Schüler dabei, die haben das schon mit 7, 8 angefangen, ja.
Aber wolltest du das von dir aus machen oder also hast du
Ja,
da wirklich Interesse? Ja?
ich wollte es von mir aus machen. Ich war ganz fasziniert. Das Ganze hat sich eigentlich entwickelt aus einem Segeltörn in Griechenland. mit meinem Bruder, da war ich glaube ich so 17 oder 18, sind wir durch, waren so ein Segelboot gechartert und der Kapitän, das war so ein Grieche, ein bisschen gedrungener Typ, aber sehr lustig. Und an jedem Hafen, wo wir waren, sind wir dann abends in eine Disco gegangen. In der Disco und der hat dann plötzlich getanzt wie ein junger Gott. Und das habe ich gedacht, dieser kleine, knufflige Kapitän hat plötzlich wahnsinnig getanzt. Und ja, es ist ja komisch, ja. Das hat mich so fasziniert, dass ich dann, als wir wieder zurückkamen nach München, ich überlegt habe, wie kann man das machen. Da war tatsächlich gerade so in der Zeitung ein Aufruf, es gibt sozusagen einen Eignungstest von der Heinz-Bosl-Stiftung. Und da habe ich gedacht, das ist ja wie ein Wink des Schicksals, da gehe ich jetzt einfach mal hin. Da habe mir von meiner Schwester die Strumpfhose ausgeliehen und habe da einfach diesen Eignungstest gemacht in Form von, wie weit kann man die Beine auseinander stretchen, wie kommt man nach unten, welche Bewegungen, also einfach ist, wie grundsätzlich ist man geeignet körperlich dafür. Und ich konnte das alles, weil ich habe sehr viel Leistungssport gemacht, Leichtathletik, und dadurch war ich sehr beweglich. Und dann waren die ganz begeistert und haben gesagt, ja, ist ja super, und dann kannst du einfach so einen Spagat machen und es ist doch toll. Und aber du bist halt schon 18, du musst jetzt, bevor wir dich hier richtig aufnehmen, musst du quasi in so eine Anfängerklasse, oder du musst halt einfach die Grundschritte in so einer Art. Da habe ich dann quasi in ein paar Monaten, hatte ich dann fast jeden Tag Training und habe mir diese Grundbegriffe, die Grundschritte beigebracht, bis ich dann irgendwann die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule in München geschafft habe, und dann habe ich halt dort richtig Ballett studiert. 2 Jahre, bis ich dann irgendwann entschieden hatte, die Aufnahmeprüfung an der Otto-Falckenberg-Schule zu machen und Schauspieler zu werden, weil ich habe natürlich dann auch ein bisschen perspektivisch gedacht, dachte jetzt, dann war ich dann also irgendwie schon 2021 und habe gedacht, ja, wenn ich dann jetzt hier nochmal 2 Jahre weiter studiere als Tänzer, bis ich dann erstmal am Theater engagiert bin, dann tanze ich erstmal in der dritten Reihe, und bis ich dann mich vorkämpfe und einen Solo-Tanz kriege, dann bin ich 26. Und es gab damals schon in München am Nationaltheater, gab es schon so einen 16-jährigen russischen Tänzer, der getanzt hat, wie als ob der gar nicht auf dem Boden stehen würde, wie, also schwerelos. Der hat unglaublich, habe ich gedacht, naja, mit 18, 19 wird schon eng, aber mit 26 ist es dann vorbei als Tänzer. Und habe dann schnell umgeswitcht und habe dann die Schauspielaufnahmeprüfung
Okay,
probiert und
also
auch gleich geschafft.
wirklich eine bewusste Entscheidung eigentlich
Eine
dann.
bewusste Entscheidung, es war schade, weil die Klasse war toll, und aber das Gute war, ich war in der Schauspielschule, habe dann Schauspiel gelernt und war dann gleich in einem Tanzprojekt gleich am Anfang. Also ich habe ein Stück gespielt, wo ich den Teufel getanzt habe in einem Stück, und
Hast du
ich.
denn dann später dieses, also hast du später in deinen Film oder Fernsehen sozusagen nochmal getanzt? Also ist das nochmal, kam dir das nochmal zugute?
Es gab mal einen Film, der hieß Linda geht tanzen. Das ist ein sehr gern wiederholter Film von auf ARD. Habe ja damals mein erstes Engagement im Grips-Theater, war ja tatsächlich auch gleich dieses Rockmusical Linie 1. Da kam mir dann meine Banderfahrung zugute, weil ich hatte in der ganzen Zeit auch immer eine Band laufen und meine Schauspielerei und mein Tanzen. Und das hat also im Prinzip hat alles gepasst. Also alle Ausbildungen kamen dann bei Linie 1 zur vollen Entfaltung. Und ja, und zwischendurch habe ich ja noch so andere Musicals gemacht, habe da Lacage voll getanzt in Salzburg und Dresden, und
Du hast auch mal gesungen, gell?
Filme.
Du hast auch eine CD
Ja,
rausgebracht und so, gell? Ein Album.
genau, ich hatte mal eine Zeit lang, habe ich mich, das war während Alles außer Mord, weil ich wahnsinnig viel gedreht habe und wollte aber gerne live auftreten, und habe ich dann entschieden, ich mache dann so ein eigenes Projekt und habe mich dann beworben bei so einem Schlagerfestival und habe mich da unter dem Namen Viktor Bergmann beworben und habe tatsächlich dann, kann ich jetzt einfach mal ins Bild halten, bin ich ganz stolz, so sah ich damals aus,
Wahnsinn. Also kann man jetzt hier
und habe mit dem
erhellen, also wenn man
Song.
nur für unsere Hörer, ja, der liebe Dieter hat gerade eine CD hochgehalten, die könnt ihr dann in der Bildversion euch angucken.
Ach so, genau. Ja, als Viktor habe ich die Kunstfigur Viktor Bergmann erschaffen und habe dann irgendwie auch mehrmals da mitgemacht und irgendwann auch den ersten Platz gewonnen. Und ich habe extra diesen Namen gewählt, extra einen anderen Namen gewählt, weil ich dachte, wenn jetzt Dieter Landuritz als der in der Rolle des Uli Fichte plötzlich mit einem Schlager in die Charts einsteigt, dass das vielleicht nicht so richtig passt und wollte das halt eben unabhängig voneinander machen und bin dann so da sozusagen als zwei Identitäten auch rumgereist, wurde auch da auch schon mal bei Harald Schmidt damals eingeladen und war da
Ja, das habe ich gesehen,
quasi
ja.
als zwei Gäste in einer Show.
Ja.
War sehr lustig.
Das war aber nur eine Zeit lang. Das hast du dann irgendwann gelassen oder hast du oder verfolgst du das
Genau,
heute immer?
irgendwann gab es mal auf ProSieben eine große Outing-Sendung.
Okay.
Da haben die dann sozusagen das Geheimnis um Viktor Bergmann gelüftet, denn Viktor Bergmann ist Dieter Landuris. Also da wurde so ein bisschen mit Interviews. Aber ich mache trotzdem immer sehr gerne noch bei irgendwelchen Events, trete ich gerne mal nochmal in mein Kostüm als Viktor Bergmann auf. Aber es ist nicht so regelmäßig.
Das ist ja witzig,
Allerdings
okay.
musikalisch mache ich jetzt dann tatsächlich am 18. April in München im Sendlinger Torkino habe ich einen tollen Auftritt zu Ehren des verstorbenen Richard Riegern. Das war sozusagen der Elvis Presley von Schwabing, also eine Legende, der letztes Jahr überraschenderweise gestorben ist und mit dem ich auch ab und zu auch schon mal live aufgetreten bin, in dessen Club ich auch gespielt habe und das waren die Anfänge meiner Band noch lange vor der Tanz- und Schauspielausbildung. Und irgendwann gab es einen Kinofilm und da hatte ich ihn dem Regisseur vorgeschlagen, der eigentlich den Bierbichler besetzen wollte. Und dann hat er aber gedacht, eigentlich passt Richard Riegen viel, viel besser. Und so ist der Film Schmetterlinge der Nacht entstanden. Und den zeigen wir eben am 18. April in einer neu digitalisierten Fassung in dem Kino und anschließend gibt es ein Rock'n'Roll-Konzert.
Okay, das
Vom
ist cool.
Feinsten.
Okay,
Ja.
das ist super. Für alle Zuhörer in und rund um München. Ja.
Genau.
Jetzt muss ich aber, um den Kreis zu schließen, muss ich nochmal am Ende jetzt fragen, hat also deine Tochter Isabella Luna dein Talent geerbt oder hat die damals sich das abgeguckt, als du schon als eben Viktor Bergmann
Also meine
irgendwie.
Kinder konnten alle Viktor Bergmann-Songs auswendig. Die haben mal
Okay.
mitgesungen. Die haben das natürlich alles live miterlebt. Dann habe ich mit meiner Frau mir damals auch ein Musical geschrieben und aufgeführt. Das hieß Ich mich auch. Und da waren die Kinder auch ständig bei den Proben dabei und fand das ganz toll. Also man kann schon sagen, sie hat das Talent mit übernommen. Meine zweite Tochter übrigens auch. Nur die hat sich dann mehr für eine therapeutische Karriere entschieden. Aber das Talent hat sie, glaube ich, meine Tochter von mir und von meiner Frau, weil meine Frau ist auch eine großartige Komödiantin. Und wir haben auch Serien zusammen gedreht und irgendwann ging es halt eben wegen den Kindern nicht mehr, dass sie ihre Karriere weiter im Filmbusiness fortsetzen konnte, weil sie dann sich um die Kinder gekümmert hat und Therapeutin wurde.
Kommst du denn aus einer Künstlerfamilie eigentlich?
Nee, eigentlich gar nicht. Ich komme
Eigentlich gar nicht.
eigentlich mehr. Aber ich komme aus einer Familie. Meine Mutter hat mir erzählt, sie wollte immer Schauspielerin werden. Und mein Vater hatte nach dem Krieg, als er nach München kam,
Mein Vater
hat
ist
er
Grieche,
angefangen.
gell?
Genau, mein Vater war
Ja.
Grieche und war in der Kriegsgefangenschaft in Österreich und ist dann nach dem Krieg nach München gegangen und hat eine Weile, 3, 4 Jahre als Künstleragent gearbeitet. Also
Ah,
wie
okay.
nennt man das? Also er hat sozusagen für die amerikanischen Kasernen hat er am Wochenende Showprogramm geliefert und ist durch München in verschiedene Clubs und hat sich da Sänger, Jongleure, Zauberer, alles Mögliche angeguckt und hat die dann immer so in ein Programm zusammengepackt und die dann mit dem Bus oder mit dem Zug nach Augsburg oder wo halt die Amis stationiert waren, hingeschickt, dass die da einen schönen, lustigen Abend hatten am Freitag oder am Samstag. Und
Okay,
so hatte er
naja.
dann, so hatte er da in der Künstlerszene irgendwie einen ganz guten
Okay.
Bekanntheitsgrad und ja. Und
Ah,
das habe ich,
okay.
vielleicht habe ich
Also,
das, vielleicht war da auch sowas, und das mit dem Schlager Viktor Bergmann, das habe ich, glaube ich, eher so unterbewusst die Liebe dazu über meine Mutter übernommen, denn meine Mutter war immer in der Küche gestanden und es lief immer das Radio und da liefen immer alle die ganzen Schlager-Songs aus den 70er, 80er Jahren, und meine Mutter hat immer laut mitgesungen, die ganze Wohnung hat, und dann wurde gekocht und vorbereitet und das Radio hast du in der ganzen Wohnung gehört. Also das war,
Ja,
glaube ich,
okay.
auch
Ja, so
als Kind prägt sich da
prägende
irgendwas.
Sachen, ja, natürlich,
Ja.
klar. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es mit der Landouris-Familie, mit dem Landouris-Clan weitergeht.
Ja.
Vielleicht dann, wenn du Großvater wirst, wer weiß, wo das noch die Reise dann hingeht, ja, was wir dann
Ja,
noch erwarten
mal gucken.
dürfen. Ja, lieber Dieter, wir sind am Ende angekommen. Du spielst momentan aktuell auch Theater, gell?
Genau, ich spiele noch bis Sonntag am Renaissance-Theater in Berlin das Stück Ewig Jung.
Okay,
Mittlerweile seit.
das ist dann schon vorbei, wenn unser Podcast ausgestrahlt
Aber
wird.
im Juni spielen wir es auch wieder. Vom 11. bis 16. Juni spielen wir auch wieder Ewig Jung am Renaissance-Theater. Und dann im September und vermutlich auch im Dezember. Denn
Ja.
dieses Jahr sind wir tatsächlich im 15. Jahr mit Ewig Jung. Das ist so ein Kultstück geworden, was immer ausverkauft ist und die Leute jubeln. Und wir haben Zuschauer, die waren teilweise 40, 50 Mal drin. Und wir kriegen Fanpost, die Leute sind nach wie vor begeistert. Wir haben danach Standing Ovations, unglaublich. Und wir spielen seit 15 Jahren in derselben Besetzung. Das ist auch
Wahnsinn.
nochmal.
Okay, das ist ja toll. Das ist
Ja.
super. Das klingt gut. Das können wir hier mal rausgeben oder ich verlinke was. Da gibt es bestimmt eine Website, eine Homepage, oder? Gibt es da bestimmt
Ja,
auch, ja.
unbedingt verlinken. Kannst
Ja.
auch
Deine
verlinken
sowieso?
mit meiner Tochter, klar.
Mit alles,
Und
deine alles. Wir
mehr.
verlinken alles, alles, was es gibt. Und alles echt auch. Also alles echt, es ist nichts KI. Das wollte ich nochmal sagen zum Schluss. Auch der Dieter ist heute echt hier. Das
Ich
ist
bin
nicht,
echt da,
also ich
hier,
glaube.
meine Haut, lebendig.
Ich glaube. Wer weiß, vielleicht hat auch der Dieter gar keine Zeit und ich unterhalte mich mit dem Doppelgänger, mit dem KI-Doppelgänger.
Ja, und du bist eigentlich gerade auch in einem anderen Podcast, also
Ich bin, nee, mich
meine.
gibt es generell gar nicht. Ich bin einfach komplett künstlich.
Aber hast es gut gemacht, also muss ich
Ja.
sagen, also du hast ein tolles Tool benutzt. Richte
Da,
das mal
danke.
dem Chris aus.
Ja, dass ich sehr echt aussehe, absolut, ja. Ja,
Genau.
muss man sagen. Gut, dann sind wir am Ende angekommen, lieber Dieter. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier bei mir im Talk. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja,
Ja.
es ist spannend und ich schaue mir deine Sachen gerne an und
Okay. Und
sind ja auch immer wieder
ich schicke dir
cool.
nachher nochmal die Adresse von meiner Film-Talkshow und ich bin natürlich auch
Wie
gespannt
heißt
auf
die nochmal?
die Filmelei. Die
Die
Filmelei.
Filmelei. Ja,
Die
und meine
Filmelei.
wird heißen, wenn sie rauskommt, Die Guten von gestern.
Die Guten von gestern, genau. Ja,
Ja.
das müsst ihr euch hier vormerken, weil es sind natürlich auch viele Leute, die mich von der Filmelei kennen, hören auch diesen Podcast und das sind alles Filmliebhaber und die freuen sich bestimmt auf sowas, was du da machst,
Ganz
auf jeden Fall.
genau.
Okay, also bleib noch offiziell ganz dran. Ich wünsche dir alles Gute, ja, und schöne Grüße an deine Tochter und dann bis vielleicht zum nächsten Mal. Mach's gut.
Alles klar. Tschüss, ciao.